Dieser Podcast wird dir präsentiert von Campaign.plus. Dein Newsletter-Tool mit kinderleichten Automationen und einem wohl einzigartigen Template-Editor. Und das Beste, du kannst uns vollkommen kostenlos testen unter www.campaign.plus.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Ausgabe von Hidden Champions, dem Startup-Podcast mit meiner Wenigkeit Selina Herr, aber ich bin halb so wichtig, denn ich habe heute eine ganz spannende Gästin bei mir, um die wir uns heute kümmern wollen, die uns heute ganz, ganz viel erzählen möchte. Es ist Anna Alex, sie ist Unternehmerin und Investorin und ich begrüße dich ganz herzlich hier bei Hidden Champions, Anna. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, mit dir sprechen zu dürfen. Du hast ja wirklich einiges schon erlebt auf deiner Karriereleiter sozusagen in den letzten Jahren und hast wahrscheinlich auch den ein oder anderen Tipp für junge Gründerinnen und Gründer, die uns jetzt zuhören, Anna. Allerdings ist es so, dass wir in den Hidden Champions Podcast ja immer gleich starten und zwar mit so einem kleinen Warm-up, entweder oder Fragen. Eine Minute hast du Zeit dafür, die mir zu beantworten und wir wollen mal gucken, ob wir komplett durchkommen mit unseren Fragen.
Okay, ich bin gespannt. Ja.
Okay, dann geht's los. Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel.
Bist du eher eine Pessimistin oder eine Optimistin?
Berufsoptimistin, würde ich sagen.
Jetzt eine ganz wichtige Frage. Backstreet Boys oder Spice Girls?
Spice Girls.
Fleischfresserin oder Pflanzenverputzerin?
Pflanzen.
Abenteuerurlaub oder All-Inclusive?
Abenteuer.
Homeoffice oder Großraumbüro?
Homeoffice.
Ja, hat dir das auch schon vor der Corona-Zeit gefallen eigentlich oder ist das jetzt erst so dadurch gekommen, dass man halt einfach viel zu Hause war auch in den letzten Jahren?
Ja, ich glaube, ich hab mich sehr dran gewöhnt. Also ich kann mir gar nicht mehr richtig vorstellen, wie ich mich irgendwie wirklich, wie man telefoniert im Großraumbüro, wie man sich richtig konzentriert an irgendwas arbeitet. Ja. Das ist schon Wahnsinn, finde ich, wie so unser eigenes Gehirn sich so auf so eine neue Situation einstellt und sich dann nichts anderes mehr vorstellen kann, aber...
Absolut, kann ich sehr gut nachvollziehen. Habe ich letztens jetzt auch erst gemerkt in der Redaktion mit vielen Kollegen und Kolleginnen drumherum. Ich habe viel, viel länger gebraucht als wirklich zu Hause, alleine in meinem Kämmerlein, weil ich einfach total abgelenkt war ständig, ne? Vom Tippen, vom Reden und so weiter und so fort. Kann ich sehr nachvollziehen. Sommer oder Herbst?
Gar nicht so eine leichte Frage. Ich würde eher sagen Sommer. Ja, schon Sommer.
Risiko oder Sicherheit?
Risiko.
Kaffee oder Tee?
Gerade Tee, aber nur, weil es jetzt gerade erst noch nicht mal 10.30 Uhr ist und ich gerade Intervallfasten mache. Und beziehungsweise der Kaffee mit Milch würde das Intervallfasten unterbrechen, deswegen gibt es jetzt gerade Tee.
Ah, okay. Und die letzte Frage, Radio oder Podcast? Darf es auch ganz ehrlich sein?
Nein, aber auf jeden Fall Podcast. Also ich meine, irgendwie so die Radiozeiten sind irgendwie vorbei. Ich habe gar kein Radio mehr. Ich weiß, irgendwie könnte ich auf dem Handy bestimmt hören, aber ewig kein Radio gehört.
Ja, also in meiner Brust schlagen ja zwei Herzen. Ich bin Radiojournalistin, aber auch Podcasterin. Hätte jetzt keine richtige Antwort geben können. Ich muss mich da ein bisschen zerteilen. Ja, Anna, vielen, vielen Dank für all die Antworten bis hierher. Dann lass uns mal so ein bisschen reinstarten. Also, um jetzt nochmal alle mitzunehmen und abzuholen. 2012 hast du Outfittery mitgegründet, den Männermoden-Shopping-Anbieter, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich glaube, es ist dem meisten ein Begriff, da muss man gar nicht mehr viel zu sagen.
Ja, mittlerweile auch Frauen.
Mittlerweile auch Frauen, sehr wichtig. Dann gibt es doch noch was dazu zu sagen. 2020 kam dann das zweite Unternehmen Planetly dazu, welches du gegründet hast. Und mittlerweile bist du Mitgründerin von Nala Earth. Jetzt ist es so, dass du in den letzten Jahren auch zu den inspirierendsten Frauen in der Tech-Branche gewählt wurdest. Und auch noch, das ist nur ein Titel von mehreren tatsächlich. Wie ist es, wenn man in so jungen Jahren auch mit solchen Titeln überhäuft wird, sage ich jetzt mal, einige Titel davon bekommt? Ist das eher ein Druck, den man dann verspürt, weiterhin abliefern zu müssen? Oder ist das eher eine Motivation, dass man sagt, ey, ich habe jetzt hier schon so viele Titel auch gewonnen, ich habe mir einen Namen erarbeitet, den möchte ich jetzt auch halten. Eher Druck oder Motivation?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist für mich fast so ein bisschen, ich würde es fast vielleicht so ein bisschen Schicksal oder sowas nennen irgendwie, ne? So, also vielleicht mal sozusagen einen Schritt zurück, bevor ich Outfittery gegründet habe. Das ist ja auch nicht einfach vom Himmel gefallen. Ne? Irgendwie 2012 gab es noch verglichen mit heute sehr viel weniger Unternehmensgründung, nochmal sehr viel weniger Frauen, die damals auch irgendwie gegründet haben in der Startup-Szene. Und es war wirklich ein Zufall, dass ich so früh in diese ganze Startup-Szene reingeschlittert bin. Also im Grunde habe ich eigentlich recht früh gemerkt, ich passe nicht in die großen Unternehmen, ich passe nicht in Corporate. Ich hatte meine drei schlimmsten Monate in Frankfurt bei einer großen Wirtschaftsprüfung in der Steuerabteilung und dachte mir danach so, Himmel, Herrgott, das kann ich aber jetzt nicht die nächsten 40 Arbeitsjahre machen. Also dann gehe ich ein. Und so kam es dann über einen Freund, der dann sagte, probier's doch mal mit dem Startup. Und damals war Startup aber noch kein anerkannter Karriereweg. So, und dann bin ich so früh da reingekommen und dann habe ich mich so früh davon inspirieren lassen. So früh gedacht, warte mal, wenn die, für die ich jetzt arbeite, irgendwie eigene Unternehmen gründen können, dann kann ich das doch auch. Warum soll ich denn für die arbeiten? Nur warum soll ich das denn nicht mal selber machen? Und habe so früh Lust irgendwie auf dieses Gründen bekommen. Und daraus leitet sich dann ja alles andere ab, ne? Irgendwie gutes Netzwerk in der Gründerszene, ein bisschen verstanden vielleicht irgendwie, wie es funktioniert, wie man es macht, wie man es nicht machen sollte. Über die Jahre ein bisschen was dazugelernt irgendwie und so weiter. Und dann kommt so eins zum anderen. Und deswegen sind diese Titel sind nett, aber eigentlich weder Druck noch Motivation. Also druckmäßig nicht, weil ich mich irgendwie davon gelöst habe. Ich mache das nicht, um irgendjemandem was zu beweisen, sondern mittlerweile, weil es mir Freude macht. Mir macht es einfach Freude, Unternehmen zu bauen. Und mir macht es ganz besonders, seit vielen Jahren sieht man in meinen letzten beiden Gründungen Freude, Unternehmen zu bauen, die Welt braucht. Können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Und Motivation, es ist nett, aber ja. Ich freue mich über liebe Worte, aber ich freue mich genauso über so einen Titel wie zum Beispiel, wenn mir jemand mal auf LinkedIn irgendwie schreibt und sagt so, hey, ich finde es richtig cool, was du machst und das kommt von Herzen, ne? Und irgendwie, hey, du bist eine Inspiration für mich und ich habe mich jetzt übrigens auch getraut und habe jetzt irgendwie den ersten Schritt gemacht. So, das freut mich genauso.
Glaubst du, dass so ein Titel, ob der dir jetzt viel bedeutet oder nicht jetzt im Jahr 2023, dass das aber vielleicht gerade für Frauen in der Startup-Szene vielleicht auch manchmal wichtig ist, sich das irgendwo hinschreiben zu können, wenn man so einen Titel bekommt? Weil ich habe das Gefühl, dass Männer das vielleicht gar nicht so irgendwie in ihre Bio schreiben würden oder in ihren LinkedIn-Verlauf oder keine Ahnung was. Und als Frau hat man da irgendwie manchmal das Gefühl, man muss sich doch noch ein bisschen mehr behaupten.
Ach, das sehe ich jetzt ehrlicherweise bei den Titeln nicht. Also ich sehe viele Männer, die sich auch irgendwie feiern für Investor des Jahres und Unternehmer des und hier und da irgendwie und so weiter. Ich meine, klar, es gibt Elemente da drin, wo man sagen muss, es ist einfach immer noch so, dass weniger Frauen gründen als Männer. Also ich glaube, die Frauenquote, correct me if I'm wrong, liegt im Bundesdurchschnitt bei 15% oder um die 15% und stagniert da. Wenn man jetzt nur auf die Green Economy guckt, dann ist sie leicht höher bei um die 20%. Was ich auch mal wieder bezeichnend finde, sozusagen, also mehr Frauen, wenn es darum geht, ein Unternehmen zu gründen, was nicht nur gutes Geld macht, sondern auch noch die Welt besser macht, dann sind die Frauen mal wieder ganz vorne mit dabei. Ja, so, und da gibt es natürlich Elemente, wo man jetzt sagen kann, ja, es ist für Frauen nochmal entscheidender und nochmal wichtiger und vielleicht auch nochmal schwieriger, sich da zu behaupten. Vor Investoren, die häufig immer noch männlich geprägt sind, zumindest auf dem Entscheiderniveau, also auf dem Partnerniveau, sind dann doch häufig weniger Frauen. Und wir kennen alle das Thema Unconscious Bias, also das Thema, man stellt gerne Leute ein, man heiert gerne und man gibt auch gerne Leuten Geld, die so ähnlich sind wie man selber. So, aber wenn da nur irgendwelche Dudes sitzen, die sich die Businessmodelle und die Startups anschauen und dann da in die Female Founders investieren sollen, dann haben wir da ein Problem. So, und ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich glaube, es gibt diese erschreckende Zahl von irgendwie, dass es global insgesamt nur 1% des Venture Capitals ist, der an Frauen geht. Also gerade war es ja die Gründerquote, aber wenn man dann mal das die globalen Runden anguckt, gerade Later-Stage-Runden, die natürlich enorm viel größer sind im Volumina, Also nur 1% des Volumens oder vielleicht sind es 2%, aber also auf jeden Fall irgendwas, was viel zu wenig ist, was wirklich an Female Founders geht. Das ist natürlich ein Missstand und über den müssen wir natürlich auch reden.
Also ich hätte dich eigentlich ganz gerne gefragt, so was ist, welche Tipps könntest du jungen Gründerinnen vor allen Dingen mitgeben, um sich vielleicht ein bisschen besser zu behaupten, gerade wenn es um die Investorensuche geht. Aber jetzt denke ich mir gerade, ist es nicht vielleicht viel klüger, dich mal zu fragen, was du glaubst, was man ändern müsste, damit einfach mehr Frauen sich trauen zu gründen? Warum, also was müsste sich aus deiner Sicht verändern, damit einfach ja mehr Frauen den Mut ergreifen und ja ein Startup gründen zum Beispiel? Liegt es an den Frauen, die nicht mutig genug sind, weil sie vielleicht wenig Projektionsflächen haben, oder liegt es an, weiß ich nicht, irgendwelchen politischen Faktoren?
Ja, also ich glaube, ich meine, es ist ein komplexes Problem. Ich glaube, für mich gibt es drei Sachen, die vielleicht einen Teil dazu beitragen. Das eine, was du gerade schon gesagt hast, wir haben weniger weibliche Unternehmerinnen, das heißt weniger Vorbilder, zu denen man aufschauen kann, wo man sagen kann, ah ja, okay, wenn die das kann, dann kann ich das doch auch so. Ne? Also ich glaube, das ist erstmal der erste Missstand, der sich sozusagen leider auch erst nur langsam bewegt. Der zweite ist, ich glaube, es gibt eben ein systematisches Problem auf der Geldgeberseite, GeldgeberInnenseite, auf der Investorenseite, auf der Fundseite. Viel zu viele Männer sitzen dort in den Entscheiderebenen, zu wenig Frauen. Deswegen gibt es Funds wie zum Beispiel Auxo. Die sind nicht nur gegründet von zwei Partnerinnen, sondern die investieren auch tatsächlich nur in Teams, in Female Founding Teams. Die müssen nicht zu 100% Female sein, aber die müssen im Founding Team eine Frau haben. So, und da merkt man, und die sind wunderbar und die sind ganz großartig und haben auch wirklich einen guten Dealflow, kommen in super gute Deals rein, weil das natürlich ein gutes Argument für die ist. Ne? Also so, dass man sagt, die nehme ich gerne mit dazu, mit denen teile ich gerne meinen Deal. Und die machen das eh ganz wunderbar, die beiden. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein systematisches Problem, was sich auch ändern muss, was sich wahrscheinlich auch über die Zeit ändern muss. Aber da muss ich wirklich sagen, sozusagen, wenn das hier irgendein Investor hört an alle Investoren, ja, stellt doch die Frauen ein, sie sind da, die guten Frauen sind da. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Argument von, ja, aber wir müssen ja die Besten auswählen und dann hat sich nur eine Frau beworben. Ja, komisch, dass sich nur eine Frau beworben hat und 100 Männer darauf beworben haben, wenn da jetzt nur irgendwelche Dudes rumsitzen und ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich irgendwie 80% meines Tages damit verbringen muss, in meine Ellenbogen auszufahren und irgendwie statt einen inhaltlichen Punkt im Meeting machen zu können, mir erstmal zu überlegen, wie ich mich jetzt hinsetze, sodass ich irgendwie hier mir Gehör verschaffe. So, also das ist so, ne? Ich glaube, da liegt eine ganz, ganz große Verantwortung bei den Männern, das zu ändern. Und ich glaube, dann ist erst der dritte Teil, ist erst dieses, die Frauen trauen sich nicht. Weil also ich sehe ganz viele Frauen, die sich trauen. Ja, ich glaube, es kann sein, dass, und das sind wirklich Allgemeinplätze, bin ich meistens nicht so ein großer Fan von, aber dass Frauen eher mal Dinge ein bisschen zu sehr zerdenken. Was passiert, wenn? Ja, was passiert, wenn ich das jetzt mache und dann damit nicht erfolgreich bin? Was passiert, wenn irgendwie und so? Aber gleichzeitig eben, wie gesagt, ich sehe so viele tolle Frauen, die tolle Ideen haben, die so 100%, 100.000% das Zeug dazu haben, Gründerinnen zu sein. Also ne, deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so. Also da dürfen wir da jetzt gar nicht irgendwie sagen, die Frauen sind das Problem, sondern nee, das System.
Naja, ganz klar. Ja, vielen, vielen Dank für diese drei Punkte, dass du die mit uns geteilt hast. Und ja, ich glaube, das ist schon mal ein guter Impact, den du mitgegeben hast für diese Folge. Aber lass uns doch mal über Nala Earth sprechen im zweiten Teil dieser Folge. Das ist nämlich das Unternehmen, welches du jetzt als letztes quasi 2023 gegründet hast, ne? Mit deinen zwei Mitgründern zusammen, die wir natürlich nicht vernachlässigen oder vergessen wollen an der Stelle. Da gibt es auch noch zwei Herren in der Runde. Aber ja, erkläre uns doch mal zuallererst, um was es sich bei Nala Earth handelt. Ich habe mich natürlich auch eingelesen, muss aber sagen, das ist schon ein bisschen weiter weg von mir so. Also da musste ich mich so ein bisschen reindenken und reinfuchsen. Und niemand kann es besser erklären als du, was ihr mit dem Unternehmen vorhabt. Deswegen zwei, drei Sätze einmal zu Nala Earth.
Ja, gerne. Also momentan tun wir so, als ob die Klimakrise eines der größten Probleme ist. Und das ist sie sicherlich auch. Aber es gibt auch eine andere Krise und etwas anderes, worüber weitaus weniger berichtet wird. Und das ist der Verlust an Artenvielfalt. Also der Verlust an Spezies ist, denn wir sterben jeden Tag zurzeit 150 Spezies aus. Und das umfasst Tiere, Pflanzen, aber auch Pilze. Das sind alles Spezies. 150 davon jeden Tag sind einfach weg. Unwiederbringlich. Und dabei kennen wir sogar nur einen Bruchteil davon. Und das ist eine so drastische und krasse Entwicklung, die ungefähr 1000-mal schneller ist als jegliches Artensterben davor. Ne? Also diesem Argument mal vorweggenommen, irgendwie so, ja, das gab es schon immer, irgendwie ein paar sind ausgestorben, andere neue, das nennt man Evolution. Nein, es ist 1000-mal mit einem Faktor 1000 beschleunigt, das Artensterben, das wir jetzt gerade sehen. So, und das ist total krass, weil es gefährdet unsere gesamte Lebensgrundlage. Also es gefährdet alles, was wir essen, trinken, aber auch Pharma, Kosmetik, alle produzierenden Unternehmen, alle Rohstoffe. Das hängt alles so sensibel miteinander zusammen. Und diese Natur liefert tatsächlich jeden Tag so fantastische Services ab. Die reinigt unser Wasser und gräbt unseren Boden um und reinigt unsere Luft. Und wir nehmen der Natur aber immer mehr Platz weg. So, und dieses Thema hat Gott sei Dank, gewinnt das jetzt immer mehr an Aufmerksamkeit. Immer mehr Medien berichten darüber, den Leuten wird es immer bewusster und vor allem auch den Unternehmen wird es immer bewusster. Und so haben sich viele Unternehmen mittlerweile aufgemacht, zu sagen, ich möchte verstehen, welchen Einfluss habe ich auf die Natur und wie kann ich meinen negativen Einfluss auf die Natur reduzieren. Und nicht nur aus der Motivation, sondern auch aus, weil alle Unternehmen ab kommendem Jahr, die mit über 500 Mitarbeitenden, ganz einfach dazu verpflichtet werden, ihren Einfluss auf die Natur zu reporten. Im Zuge der CSRD, das ist die Corporate Sustainability Reporting Directive, also der Hauptnachhaltigkeitsberichterstattungspflicht, und da müssen Unternehmen ab nächsten Jahr reporten. Und deswegen kommt da jetzt gerade richtig viel Schwung rein. Und das ermöglichen wir mit Nala. So, also mit Nala ermöglichen wir Unternehmen, ihren Einfluss in ihren eigenen Fabriken, aber auch in ihren Lieferketten auf die Natur zu verstehen, zu quantifizieren, zu messen. Ne, was wir nicht messen können, können wir nicht managen. Zu messen und sich Ziele zu setzen und diesen Einfluss dann zu reduzieren.
Jetzt hattest du ja schon angesprochen, es gibt ab nächstem Jahr eben diese Nachhaltigkeitsberichterstattung, die erfüllt werden muss. Und dadurch kommt das jetzt so ein bisschen in Schwung, habe ich das Gefühl. Also so hattest du es ja auch gerade gesagt. Das klingt ja jetzt ein bisschen so, als wenn das so daran gekoppelt wäre. Also ne, die Unternehmen denken sich so, naja, okay, nächstes Jahr müssen wir das machen, also kümmern wir uns jetzt mal ein bisschen drum. Hast du da das Gefühl, dass es wirklich echtes Bewusstsein ist von den Unternehmen? Oder ist das eher so ein Ding, okay, wir müssen das jetzt machen, weil es halt eine EU-Richtlinie gibt. Weil manchmal habe ich einfach das Gefühl, ich bin ja wirklich nur, ich bin Verbraucherin, ich gehe in die Drogerie beispielsweise und überall sehe ich Nachhaltigkeitsprodukte und irgendwelche grüne Sticker und so und denke mir so, ne, auf einmal kümmern sich alle um die Welt. Auf einmal ist das so ein Ding natürlich, weil aber auch das natürlich gerade total, also der Wille der Verbraucherinnen und Verbraucher ist. Also ich möchte mich ja irgendwie für die Umwelt einsetzen und greife dann eher zu Produkten, die nachhaltig sind und so weiter und so fort. Also das ist ja natürlich auch so ein bisschen Marketing, also aus meiner Sicht, ne? Also
Greenwashing.
Aus meiner Sicht als Verbraucherin. Du bist jetzt quasi da mit den Unternehmen eben schon, sitzt mit denen an einem Tisch. Und jetzt mal, ja, Butter bei den Fische. Ist das echtes Bewusstsein oder ist es halt so, ja, okay, wir machen das jetzt, weil es wird halt gefordert?
Ja, also ich glaube, es gibt solche und solche Unternehmen. Es gibt viele Unternehmen, die es wirklich aus einer richtig intrinsischen Motivation, ne, wo irgendwie ganz oben Führungsebene kümmert sich darum, ist das super wichtig, ist eine Herzensangelegenheit. Zum Beispiel einer unserer Pilotkunden bei Nala jetzt ist HIP. HIP, Familienunternehmen, wunderbar geführt, schon immer ganz, ne, biologisch wichtig, HIP, dafür stehe ich mit meinem Namen, kennt noch jeder irgendwie in Deutschland, ne, diesen Spruch, genau. So, ne, und da sieht man ja schon, da ist es wirklich in der DNA, das langfristige Denken, das, wie kann ich eine Balance finden mit meiner Umwelt, wie kann ich das aber auch, ne, wie übersetze ich das auch einfach ganz de facto irgendwie in Risiken, die ich habe oder in Möglichkeiten, die ich als Firma habe. Also deswegen, ich glaube, es gibt solche Unternehmen und dann gibt es andere, ja, die haben den Schuss noch nicht gehört und die sagen dann so, ja, jetzt muss ich's, habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Aber ehrlicherweise finde ich auch diese Unternehmen, also jetzt, ne, und da spreche ich jetzt als Privatperson sozusagen, mir ist es lieber, dass diese Unternehmen jetzt durch eine Regulierung dazu gezwungen werden, da mal hinzuschauen, als darauf zu vertrauen, dass auf magische Art und Weise morgen alle CEOs auf dieser Welt aufwachen und sagen, und jetzt möchte ich die Welt retten. Okay. Ja, das wird einfach nicht funktionieren. So, unser System ist, wie es ist. Und ne, da können wir jetzt wahrscheinlich noch stundenlang drüber reden. Ne? Wie viel Problem liegt denn da eigentlich irgendwie in dem ganzen kapitalistischen System? Aber es ist jetzt gerade, wie es ist. Und da bin ich irgendwie immer sehr pragmatisch. Das müssen wir nutzen. So. Und deswegen ist Regulierung und alles, was da jetzt kommt mit der Reporting Directive, ist ein wirklicher Innovationstreiber. Also viele Startups sind daraus entstanden und ich finde das eine sehr, sehr gute Sache. Also es ist, da möchte ich wirklich meine Lanze brechen für das Thema Regulierung und Reporting, ne? Weil irgendwie Unternehmen ächzen natürlich immer und sagen, oh Gott, jetzt muss ich das schon wieder machen. Nein, das ist gut. Es bringt uns in die richtige Richtung. Es lässt uns auf die Dinge gucken. Ja, es ist bestimmt ein Overhead. Aber ganz ehrlich, ja, auch unser Finanzsystem, unsere Steuererklärung zu erstellen, ist unfassbar komplex. Warum erwarten wir denn, dass sozusagen unsere Natur, unsere Lebensgrundlage zu quantifizieren, aber dann bitte ganz einfach sein soll?
Ja, sehr wahre Worte. Anna, ich habe auf dem Tacho, dass du ja auch gleich schon deinen nächsten Termin hast. Deswegen würde ich zu meiner letzten Frage für heute kommen in dieser Folge. Und zwar habe ich auch so ein paar Parallelen festgestellt in unserem Gespräch zu meinem Gespräch mit Bettina Steinbrugger, eine Unternehmerin aus Österreich, die ja sich auch eben sehr für Nachhaltigkeit einsetzt. Und sie habe ich gefragt, und das würde ich dich nämlich auch dann eben als letzte Frage stellen, was macht es mit dir, wenn man so viel Gutes tun möchte? Auch mit Planetly zum Beispiel, jetzt eben mit Nala Earth, du setzt dich ein, du versuchst, was für den Artenschutz zu tun und bist ein Stück Weltverbesserin auf jeden Fall und gleichzeitig rutscht aber so viel, auf gut Deutsch, Scheiße, aber nach, ne? Und man hat das Gefühl, ey, ich tue und mache und will hier irgendwas bewegen, aber gleichzeitig kommt immer wieder Neues, Negatives dazu. Was macht das mit dir? Zieht das einen runter oder ist das erst, sind wir wieder beim Anfang quasi, ist das dann erst recht Motivation? Ich stelle mir das auch teilweise unglaublich frustrierend vor, wenn man so die Nachrichten guckt und sich so denkt, ey, ne, ich arbeite hier rund um die Uhr dafür, dass sich irgendwas tut und weiß ich nicht, irgendwie haben einige, viele Menschen auch immer noch nicht im Schuss gehört.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich will da ganz ehrlich mit dir sein, es ist sehr tagesabform abhängig. Ne? Also an manchen Tagen denke ich so, ja, es ist einfach alternativlos, ja, es ist irgendwie, es kommt immer viel nach und so weiter, aber sich nicht drum zu kümmern, ist halt auch keine Option, noch, ne, unsere Welt irgendwie zugrunde gehen zu lassen, wir haben nur die eine, also es ist alternativlos, bringt jetzt überhaupt nichts, Kopf in den Sand zu stecken, ne, und dann gucke ich irgendwie auf all die Menschen, die ich treffe, die mit mir arbeiten, die mir irgendwie einfach mal so ihre Hilfe anbieten. Das rührt mich immer so sehr. Ich kriege LinkedIn-Nachrichten von Leuten, die dafür sagen, ich finde es so cool, was du machst. Ich will dir einfach irgendwie helfen. Und ich mir so, ja geil, danke. Ja, das motiviert mich irgendwie. Das treibt mich vorwärts. Und dann schaue ich auch immer drauf, was sind die positiven Nachrichten. Und deswegen poste ich auch einmal die Woche auf LinkedIn, immer am Freitag, die Friday Positive News im Bereich Klima und Natur. Also, wenn ihr wollt, folgt mir gerne auf LinkedIn. Ja, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Es geschieht ganz viel, es bewegt sich ganz viel. Und die negativen Nachrichten sind immer ein bisschen größer irgendwie als die positiven. Deswegen müssen wir dem positiven Raum geben. Und dann gibt es auch die Tage, in denen denke ich so, Scheiße, warum geht eigentlich nichts vorwärts und warum passiert denn diese ganze Kacke immer noch? Aber diese Tage sind Gott sei Dank weniger als die Tage, an denen es mich eigentlich motiviert und an denen ich denke, ja, wir packen es an und Dafür sind wir hier und dafür müssen wir die Hebel suchen, die skalieren, die groß sind, die großen Hebel, nicht nur klein denken, sondern das ganze groß denken und das versuchen.
Anna Alex, vielen, vielen Dank, dass du heute hier bei Hidden Champions zu Gast gewesen bist. Ich folge dir jetzt auf jeden Fall auf LinkedIn, weil ich habe Bock auf gute Nachrichten, weil ich kenne das nämlich auch zu gut natürlich durch meinen Job beim Radio. Es die negativen Nachrichten überwiegen einfach, die sind es manchmal auch wert, dann eben berichtet zu werden, und all das Gute fällt manchmal hinten rüber dabei. Das ist viel zu schade, deswegen danke ich dir dafür, dass du freitags für gute Nachrichten sorgst, und wünsche dir ganz, ganz viele Tage, an denen du hochmotiviert bist und trotz allem eben weiterkämpfst, jetzt eben auch mit Nala Earth. Vielen Dank für deine Arbeit. Ganz, ganz wichtig, dass es Frauen wie dich gibt in der Gründerszene und als Frau, die wirklich was verändern möchte. Anna Alex, Dankeschön.
Vielen Dank dir für die guten Fragen. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch sage ich auch tschüss und bis zur nächsten Folge. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal auch wieder mit ein. Folgt unserem Podcast auf Spotify und über eine Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Dieser Podcast wird dir präsentiert von Campaign.plus. Dein Newsletter-Tool mit kinderleichten Automationen und einem wohl einzigartigen Template-Editor. Und das Beste: Du kannst uns vollkommen kostenlos testen unter www.campaign.plus.